Vielen Dank für die Musik, vielen Dank für die Lesung. Mit der Geburt Jesu hat Gott eine neue Seite in seiner Geschichte mit uns Menschen aufgeschlagen. Ein neues Kapitel. Und es ist nicht nur so ein Nebenkapitel, so ein schöner Exkurs, sondern da beginnt der Hauptteil, das Zentrum der Geschichte. Nicht umsonst haben die Christen ihre Zeitrechnung an Jesus ausgerichtet, vor Christus und nach Christus. Jesus Christus ist die Mitte der Zeit. Und da geht es natürlich nicht zuerst um Weihnachten, sondern vielmehr um Karfreitag und Ostern. In der frühen Kirche hat man mit der Zeitrechnung begonnen, weil man die Regeln für das Osterfest genauer festlegen wollte. Daraus ist dann das Kirchenjahr entstanden, von Advent bis Ewigkeitssonntag. Jesus ist die Mitte der Zeit. Nach Jesu Tod und Auferstehung ist alles anders geworden. Gottes Geschichte mit uns Menschen hat eine entscheidende Wende genommen. Das Heil ist in unsere Welt gekommen. Das Licht kam in die Finsternis, in die Dunkelheit. Und nun ist nichts mehr so wie vorher. Spannenderweise kam die Christenheit über viele Jahrhunderte gut ohne das Weihnachtsfest aus. Ostern war einfach viel wichtiger und interessanter. Dafür hat dann Weihnachten seit so vielleicht im 4. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert eine enorme Karriere gemacht und hat dann auch im Laufe der Zeit alle anderen christlichen Feste in den Schatten gestellt. Je mehr nun das Weihnachtsfest an Bedeutung gewonnen hat, als Familienfest, als religiöses Gefühl, als Teil der abendländischen Kultur, desto mehr ist leider die inhaltliche Bedeutung auf der Strecke geblieben. Wir wissen alle, man kann Weihnachten auch problemlos ohne Jesus feiern. Am Anfang war es nicht so. Nicht nur in der frühen Christenheit war so eine Weihnachtsidylle undenkbar. Da ging es nicht um die heilige Familie, sondern da war allein entscheidend, wer denn da geboren wurde. Im Jesuskind wurde schon ganz und gar der Erlöser und Heiland gesehen. Das fällt uns schon in der Bibel auf, in den Berichten rund um Jesu Geburt, wenn wir zum Beispiel die Lobgesänge am Anfang des Lukas-Evangeliums durchlesen, dann wundern wir uns, was die da schon alles in diesem kleinen Kind gesehen haben. Auch die Sterndeuter aus Babylon, von denen haben wir ja gerade gehört, Matthäus-Evangelium, die haben ja nicht da irgendein Baby angebetet, sondern die haben in ihm schon den göttlichen König gesehen. Und deswegen haben sie sich auf den weiten Weg gemacht. Wir wollen uns einen dieser Lobgesänge heute Morgen ansehen. Doch bevor wir dazu kommen, habe ich uns ein Bild mitgebracht. Aber bevor wir uns das anschauen, ein paar Informationen vorneweg. Das Bild ist von diesem Herrn hier, den ihr da rechts sehen könnt. Und ihr könnt schon an der Maltechnik sehen, das Bild ist auch von ihm, ein Selbstbildnis, dass es sich um einen etwas moderneren Stil handelt. Emil Nolde rechnet man heute zu den sogenannten Expressionisten. Und so bezeichnet man Künstler am Anfang des letzten Jahrhunderts, die versuchten, ihre Empfindungen, ihr Innerstes zum Ausdruck zu bringen. Emil Nolde ist aktuell etwas in Verruf geraten, weil seine Nähe zu den Nazis während des Dritten Reiches etwas zwiespältig war. Die ist nicht ganz so eindeutig zu klären. Die Expressionisten wollten nicht irgendwas realistisch wiedergeben. Darauf kam es ihnen nicht an, sondern sie wollten ihre Gefühle oder ihre Ansichten über etwas malen. Sie waren damit auch die Wegbereiter für die abstrakte Malerei, wo es also nur noch darum geht, was der Maler gefühlt hat und damit zu Papier bringt. Emil Nolde ist im heutigen Schleswig-Holstein an der Nordsee unterhalb der dänischen Grenze groß geworden. Er wuchs in einem kirchlich-protestantischen Elternhaus auf und so lernte er die biblischen Geschichten kennen und sie haben ihn sein Leben lang begleitet. Immer wieder verarbeitete er biblische Themen in seinen Bildern. Und so stellte er 1911, 1912 mehrere dieser Bilder zu einem großen Altarbild zusammen. Er hat das Leben Christi genannt. Es ist niemals als Bild für eine Kirche gedacht gewesen. Also er hat es nicht für eine Kirche gemalt, dass es da irgendwo aufgehängt wurde, sondern er hat es so zusammengestellt. Es sind 8 Szenen aus dem Leben Jesu und in der Mitte ist das zentrale Bild der Kreuzigung. Weil es zum einen biblische Themen beinhaltet und Emil Neulle zum anderen die Figuren sehr orientalisch dargestellt hat, bekam dieses Bild 1937 von den Nazis den Stempel entartete Kunst. Mit noch etwa 650 anderen Gemälden anderer Künstler zog dann eine Wanderausstellung unter diesem Titel durchs Deutsche Reich. Und erst gegen Ende des Krieges bekam Emil Neulle diese Bilder auf einigen Umwegen und mit viel Glück wieder zurück in seinen Besitz. Wir wollen uns nun das Bild hier ansehen, oben links. Und ich möchte dich einladen, es erst einmal auf dich wirken zu lassen. Wir können es einen Moment betrachten und auf uns wirken lassen und schauen, was es bei uns auslöst. In diesen Tagen wurden ja viele Weihnachtskarten verschickt. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild als Motiv genommen hättest und es der lieben Verwandtschaft geschickt hättest oder gesagt, sagst vielleicht, etwas eigenartig. Es geht hier nicht um Realismus, sondern um Empfindungen. Das Neue und das Bahnbrechende an diesem Bild bestand darin, dass es erst einmal Maria in den Mittelpunkt rückt. Und das nicht, wie man es gewohnt war, als goldglänzende Ikone, sondern mit der Freude einer Mutter über ihr neugeborenes Kind. Emil Neulle war mit diesem Bild heftig in die Kritik geraten. Für den deutschen Geschmack war seine Maria viel zu orientalisch, viel zu jüdisch. Sie wirkt eben nicht wie die stille, in sich gekehrte Maria, sondern fast schon so wie eine Flamenco-Tänzerin oder wie eine rassige Zigeunerin. Das durfte nicht sein. Das Bild bringt also die Freude der Maria zum Ausdruck, die Freude einer selbstbewussten, modernen Frau. Doch da steckt noch mehr dahinter. Das Jesuskind sieht etwas eigenartig aus. Irgendwie gar nicht schön. Fast mehr wie ein Fleischkloß als denn wie ein Säugling. Auch hier bricht Neulle mit den klassischen Bildern und Vorstellungen. Nicht das zarte Kindlein mit lockigem Haar in der Krippe mit Heiligenstein, sondern, was eigentlich sehen wir da? Wenn wir den Bildaufbau betrachten, dann bilden die Arme der Maria und das Kind eine Linie hin zu dem Stern am Himmel. Maria streckt Arme aus vor Freude, wie man das mit so einem Kind machen kann, vielleicht noch nicht mit einem Neugeborenen. Gleichzeitig hält sie es zum Himmel hin, auf den Stern zu. Und auch die Hirten darunter, man kann sie vielleicht gerade noch so erkennen, auch die weisen mit ihrem Hirtenstab auf diesen Stern. Dem bekommt da also eine besondere Rolle zu. Wenn wir uns den Stern anschauen, er wäre uns vielleicht gar nicht weiter aufgefallen. Dieser Stern ist wohl nicht der Stern von Bethlehem. Dieser Stern hier steht für Jesu göttlichen Auftrag, für seinen Lebensweg, für sein Leiden. Wir haben es da ja mit einem fünfzackigen Stern zu tun. Vielleicht wundert dich das etwas. Wir kennen das Pentagramm ja eher aus dem Okkultismus als Zeichen für gerade Nichtchristliches oder im Gegenteil. Hier ist ein Kirchenfenster offensichtlich geht das auch. Schon seit der alten Kirche wurde damit auf das Geheimnis Jesu hingewiesen. Ich habe uns mal ein Beispiel da mitgebracht, das Pentagramm als Zeichen für die Ewigkeit. Denn man kann ja diesen Stern in einem Durchgang zeichnen. Ich habe das hier mal versucht anzudeuten und so kann man das ewig weitersetzen und weiter fortführen. Ein Zeichen der Ewigkeit. Jesus ist der Anfang und das Ende. Jesus ist diese Ewigkeit, das A und das O, das Alpha und das Omega. Und dann war der Stern auch ein Zeichen für das Werk Jesu. Zumindest hat man das so versucht, sich zu verdeutlichen. Nämlich das, was Jesu Leben ausmacht, dass er Mensch geworden ist, also Weihnachten, dass er dann für uns am Kreuz gelitten hat und auferstanden ist oder auferweckt wurde zu Ostern, dann kommt noch Himmelfahrt und wir erwarten sein Wiederkommen, sein zweites Kommen. Diese Bedeutung des Sterns war Nolde sicherlich bekannt und so setzt er ihn ganz bewusst in das Bild. Auf der einen Seite ist das Bild ganz menschlich. Maria freut sich über ihr neugeborenes Kind und streckt die Arme aus. Gleichzeitig hält sie Jesus Richtung Himmel, zum Stern hin. Der Auftrag Jesu leuchtet sofort auf. Und das wird noch verstärkt durch diese eigenartige Farbgebung, wie Nolde das Kind gemalt hat. Es sieht ja sehr fleischig aus. Wie schon gesagt, es wirkt fast wie ein Fleischkloß. Diese Farben stehen für die Menschwerdung Jesu, die Fleischwerdung Jesu, die Inkarnation ins Fleisch gekommen. Jesus ist nicht nur ein süßes Baby, er ist der ins Fleisch gekommene Sohn Gottes, der aus seiner Ewigkeit in unsere Welt gekommen ist. Und Nolde hat dieses Wort Fleisch mal ganz wörtlich genommen. Es steht ja in der Bibel, im Neuen Testament, für den natürlichen Menschen, für unser Menschsein, wenn dort von Fleisch die Rede ist. Und er hat es mal wörtlich übersetzt. Und so ließe sich noch so manches Detail in diesem Bild genauer betrachten. Da ist der Josef, den haben wir uns noch gar nicht angeschaut, so im Hintergrund. Er ist auch auf das Kind ausgerichtet, aber er wirkt etwas zurückhaltender. Vielleicht ist er skeptisch, ob das alles so stimmt, was über das Jesuskind gesagt wurde. Es liegt so eine gewisse wohlwollende Skepsis in seinem Blick. Ich weiß nicht, ob Nolde ein konkretes Bibelwort im Hinterkopf gehabt hat, als er dieses Bild gemalt hat. Mich erinnert es jedenfalls an den Lobgesang der Maria, das sogenannte Magnificat. Und das möchte ich uns jetzt zunächst lesen aus Lukas 1 von Vers 46. Da sagte Maria: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und sein Nachkommen auf ewig. Bibelkenner wissen, dass Maria diese Worte nicht nach, sondern schon weit vor der Geburt Jesu gesagt hat. Genau genommen sind uns außer diesen Worten, diesen ausführlichen Worten von Maria, nur noch ein, zwei ganz kurze Sätze von ihr überliefert. Sie tritt ja später in der Bibel im Neuen Testament, den Evangelien kaum noch in Erscheinung. Desto stärker wirkt dieser Lobgesang. Die Freude der Maria wird spürbar. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Das finde ich in diesem Bild von Nolde dargestellt. Maria erhebt den Herrn, ganz wörtlich verstanden, nämlich Jesus Christus. Und sie freut sich an dem, was Gott ihr Gutes getan hat. Sie freut sich an Gott, ihrem Heiland. Diese Freude war zu dem Zeitpunkt, an dem Maria den Lobgesang angestimmt hat, mehr als erstaunlich. Sie wird als unverheiratete Frau ungeplant schwanger in einer Gesellschaft, wo das im Ernstfall ernst bestraft würde. Nun kommt so etwas in den besten Familien vor. Das war damals nicht anders als heute. Doch für sie ist die Situation noch dahingehend verschärft, dass das Kind noch nicht einmal von ihrem Verlobten ist. Das bringt sie natürlich in Erklärungsnot. Nicht umsonst muss Gott erst durch einen Engel, den gutmütigen Josef, dazu ermutigen, ihr die Treue zu halten, sie nicht still und heimlich zu verlassen. Dessen ungeachtet freut sich Maria in ihrem Gott. Wie geht das? Wie kann das sein? Nun, der Schlüssel zu dieser Freude liegt in der Begegnung, die sie mit Gott hatte. Das liegt in dem Vertrauen, das Maria in Gott gesetzt hat. Direkt vor dem Lobgesang der Maria wird uns im Lukas-Evangelium geschildert, wie Maria ihre Verwandte Elisabeth besucht, die Mutter von Johannes dem Täufer. Und Elisabeth sagt der Maria einige Worte, die sie vom Heiligen Geist eingegeben bekommt. Und diese Worte schließen mit dem Satz: Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast, was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen. Das Glück der Maria, die Freude der Maria liegt in ihrem Glauben begründet. Und der liegt in den Worten Gottes, die er an sie gerichtet hat durch den Engel. Gott spricht zu ihr, um sie darauf vorzubereiten, was er mit ihr vorhat. Das geschieht eben durch einen Engel, durch den Boten Gottes. Maria wird nicht uneingeweiht in ein göttliches Experiment geschickt, sondern Gott nimmt sie von Anfang an hinein in seine Pläne, in sein Tun. Wir können uns das jetzt nicht genauer ansehen, aber es fällt schon auf, wie der Engel Gabriel, der Maria nicht nur die Botschaft überbringt, dass sie Jesus bekommen wird, sondern er geht auch auf ihre Einwände und Nachfragen ein. Er erklärt ihr ausführlich, was Gott mit ihr vorhat. Hier können wir erkennen, wie Gott mit seinen Leuten umgeht. Gott möchte die Begegnung. Gott möchte das Gespräch. Zwar erwartet Gott manchmal ganz einfach blinden Gehorsam, ein vorbehaltloses Vertrauen, aber viel öfter, so vermute ich jedenfalls, möchte er mit uns im Gespräch sein. Wenn Gott auch uns zum Vertrauen herausfordert, dann will er uns in der Regel informieren, worauf wir uns da einlassen. Er geht auch auf unsere Einwände ein. Er erklärt uns, was er mit uns und durch uns bewegen will. Mir jedenfalls gefällt dieses Bild hier von Maria viel besser als das von einem stillen, gottergebenen und unreifen Mädchen, das sich nur in ihr Schicksal fügt. Als Gott sie durch Gabriel informiert über seine Wege mit ihr, da fragt sie nach, da ist sie im Gespräch. Auch später macht Maria ja nicht unbedingt den Eindruck einer unselbstständigen Person. Man bedenke nur, wie sie bei der Hochzeit zu Kana das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Maria wird für uns nicht nur in ihrer stillen Gottergebenheit zum Vorbild, sondern sie lehrt uns, wie wir mit Gott im Gespräch sein können. Sie lehrt uns dann aber auch den Glauben, das Vertrauen, nachdem Gott ihr durch den Engel seinen Weg klar gemacht hat, da geht sie ihn dann auch vertrauensvoll, konsequent, obwohl so manche Hindernisse auf sie warten. Maria freut sich in dem Herrn, weil sie erlebt, dass er seinen Weg mit ihr geht, weil sie erfährt, wie er seine Verheißungen erfüllt, weil sie erlebt, dass Vertrauen sich lohnt. Auch wenn es uns nicht überliefert ist, diese Freude war sicher nicht nur vor der Geburt vorhanden, sondern umso mehr, als sie ihr Kind in den Arm hält. Und damit endet die Geschichte ja nicht. Maria erlebt hier, dass Jesus geboren wird. Und ihr Kind ist nicht nur irgendein Kind, noch nicht mal nur ein besonderer Mensch, vielleicht ein Genie oder ein Hochbegabter. Nein, ihr Sohn ist der menschgewordene Sohn Gottes. Und nun soll sie ihn zusammen mit Josef ins Leben begleiten, bis er einmal seinen Dienst antreten wird. Vielleicht betont sie deswegen ihre Niedrigkeit. Sie weiß, welcher lange Weg vor ihr liegt. In allem bleibt sie eine ganz normale Mutter, die noch weitere Kinder bekommt, eine Mutter, die sich um den 12-jährigen Jesus im Tempel sorgt, eine Mutter, die ihr erwachsenes Kind manchmal nicht versteht. Sie ist auch die Mutter, die in tiefer Trauer miterlebt, wie ihr Kind umgebracht wird. Und doch bleibt sie dabei. Sie erfährt als eine der ersten von Jesu Auferstehung und so gehört sie von Anfang an zur jungen Gemeinde Jesu. Und die Geschichte der Maria ist ja mit ihrem Tod nicht zu Ende. Wir wissen, wie sie in kürzester Zeit in der Kirche Karriere gemacht hat. Sie wurde in einen Stand erhoben, der keinem Menschen zusteht. Die Marienverehrung in manchen christlichen Kirchen wäre ihr selbst sicher völlig unverständlich geblieben. Als evangelische Christen tun wir uns als Reaktion auf diese unangebrachte Verehrung manchmal etwas schwer mit Maria. Trotzdem können wir in ihr eine Frau erkennen, die sich ganz auf Gottes Wege eingelassen hat. Diese Frau hat sich mit ihrem ganzen Leben Gott anvertraut und sie ist treu dabei geblieben, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und darin kann sie auch uns zum Vorbild werden. Gott möchte auch dich und mich mit hineinnehmen in seinen Heilsplan für diese Welt. Er erwartet Vertrauen von uns. In der Regel wird er uns seine Wege erläutern, wie er mit uns im Gespräch ist. Wir können von Maria lernen. Ich komme zum Schluss. Dieser Lobgesang der Maria wird auch Magnificat genannt, weil mit diesem Wort die lateinische Bibelübersetzung beginnt. Im griechischen Original steht da etwas mit dem gut eingedeutschten Wort Mega, was auch groß bedeutet. Eigentlich wird es wörtlich übersetzt, meine Seele macht den Herrn groß, steht da. Also mein Innerstes macht Gott groß. Wir können es auch gut so sagen, ich bete den Herrn in meinem Innersten an. Von ganzem Herzen lobe ich den Herrn über seine Größe, seine Macht und Herrlichkeit. Alles in mir will ihn erheben.